Welcome. Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof.
Hi Martin.
Hi Walter. Ich warte jetzt immer auf dich. Wie geht's dir?
Danke, mir geht es gut. Nun, wir nennen diese Folge Damals und Jetzt.
Ja.
Im Grunde wiederholt sich die Geschichte, stimmt's?
Ja, die Bibel sagt, es wird so sein.
Ja, und Salomo sagt, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt.
Ja.
So werden wir uns also anschauen, wie die Geschichte sich entwickelt und auch die letzten Ereignisse, die auf Erden stattfinden.
Es ist ein wichtiger Aspekt zu erkennen, dass die Geschichte sich wiederholen wird. Wenn man das begreifen kann und es in sein Studium mit hineinnimmt, wird man nicht abschweifen und seine Aufmerksamkeit auf einen falschen Ort richtigen.
Ja. Unser Bild im Hintergrund zeigt im Zentrum eine moderne Stadt. Drumherum antike Städte aus der Vergangenheit, Auseinandersetzungen, biblische Aspekte und eine Wiederholung durch die ganze Geschichte hindurch. Nun, wir haben Interesse an Endzeitereignissen und worauf wir zusteuern. Also lass uns einen Blick darauf werfen.
Und auf das Buch in der Bibel, wo man die Geschichte hat, die sich wiederholt.
Ja, und die Geschichte ist sehr genau und sie ist unwiderlegbar.
Ah.
Wir werden uns also Daniel 11 ansehen. Die Verse 30 bis 36 und 40 bis 45. Nun, die Verse 30 bis 36 in Daniel 11 sind Geschichte. Aber die Geschichte soll sich in anderer Form wiederholen. Das steht noch aus und das wird uns zum Ende bringen.
Ja.
Darauf bewegen wir uns im Grunde zu.
Im Grunde steuern wir darauf zu. Es ist schön, das zu sehen, denn wenn man den geschichtlichen Teil von Daniel 11, 30 bis 36 nimmt und so anwendet, dass ähnliche Ereignisse stattfinden müssen, kann man nicht auf Abwege und zu anderen Stellen geraten.
Ja, richtig. Sehen wir uns also Daniel 11 an. Sondern es werden in Kitär Schiffe angreifen, sodass er entmutigt umkehrt, um seinen Zorn an dem Heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Wir sprechen hier also von einem historischen Gesichtspunkt. Seit langem wird in biblischen Kreisen schon über die Kitär Schiffe diskutiert. Was genau das bedeutet. Ist es wörtlich gemeint? Natürlich kann es in diesem Sinne nicht buchstäblich sein. Woher kommen diese Kitär-Schiffe? Manche bringen es mit Zypern in Verbindung. Es kommt im Grunde vom Westen. Wie passt das zu Israel? Wie lässt sich das auf Jerusalem anwenden? Ist das etwas, was vom Westen her passiert oder wie sieht man es? Nun, wenn man sagt, es kommt aus dem Westen, was kam dann von dort her? Das Römische Reich?
Ja.
Wir belassen es dabei. Ob es jetzt genau das ist, bleibt offen für Vermutungen. Aber es passt ins biblische Profil.
Ja.
Nun, wer ist dieser Er, über den hier gesprochen wird? Er ist jemand, der großen Zorn auf den Heiligen Bund hat. In einer Hinsicht ist es Satan, aber natürlich ist es sein Handlanger.
Ja.
Wir befinden uns hier im Buch Daniel in Kapitel 11. Wir sind die Kämpfe zwischen Südkönig und Nordkönig durchgegangen und haben uns von den buchstäblichen historischen Ereignissen von der Geschichte zum geistlichen Kampf hingewendet und zu den Weltanschauungen des Nordkönigs und des Südkönigs. Im Grunde sprechen wir vom Papsttum. Er hat ein Problem. Er muss etwas bekämpfen, diese Kitär-Schiffe, und er müht sich ab, zur Herrschaft aufzusteigen. Ist das richtig?
Das hört sich richtig an.
Er hat also einen Bund gegen diejenigen, die sich gegen den Heiligen Bund aufstellen. Das heißt, sie widersetzen sich Gottes Wort.
Ja.
Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Das heißt, er wird Gespräche mit all denjenigen führen, die sich gegen den Heiligen Bund aufstellen. Martin, das schließt die ganze Welt ein.
So ist es, also Bündnisse.
Beinhaltet das auch die jüdische Nation, die Jesus verwarf?
Ja.
Und all die anderen Nationen? Jeder, der den Heiligen Bund ablehnt, ist in diesem Kreis willkommen.
Na sicher doch.
Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum die Zuflucht entweihen. Martin, sie werden gegen das Heiligtum kämpfen. Nun, das kann kein buchstäbliches Heiligtum mehr sein, denn das wurde schon 70 nach Christus zerstört. Das ist also der Aufstieg des Papsttums.
Ja.
Was hielt es noch zurück? Das heidnische Rom hielt es noch zurück. Es konnte nicht auf säkuläre Weise herrschen, außer das Römische Reich. Die heidnische Macht würde fallen.
Ja.
Und das geschah zur Zeit Konstantins, richtig? Und dann wurde das auf das Papsttum übertragen. Der Herrschersitz in Rom war verwaist. Die römische heidnische Macht war nach Konstantinopel umgezogen. Sie hatten ein christliches Gesicht angenommen, obwohl es eine Mischung aus Heidentum und Christentum war.
Ja, in Wirklichkeit einfach etwas umgestaltetes Heidnisches.
Ja, und dann gab es die sogenannte konstantinische Schenkung, die den Papst dazu ermächtigte, auch die politische Macht zu ergreifen. Also, das heidnische Rom gab ihm seinen Sitz, seine Macht und große Vollmacht. Und hinter der römischen Macht steht der Drache.
Ja.
Nun gut.
Das ist Satan.
Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer wurde hier hinzugeschrieben. Abschaffen und den Greuel der Verwüstung aufstellen. Was geschah hier denn geschichtlich? Nun, Rom in seiner päpstlichen Form konnte nicht zur Herrschaft aufsteigen, bis das heidnische Rom fiel.
Ja.
Und wurde das durch Truppen erreicht?
Ja, Kriege.
Ja, es gab Kriege. Es gab drei Mächte, die sich dem Aufstieg des Papsttums widersetzten. Die Heruler, die Ostgoten und die Vandalen. Diese mussten entfernt werden und sie wurden durch die Macht Roms, militärische Macht, entfernt, die diese drei los wurden. Als dann diese drei ausgerissen worden waren, steigt hier das Papsttum auf und er stellt das Gräuelbild der Verwüstung auf. Martin, könnte das ein Zusammenkommen von Kirche und Staat sein?
Definitiv.
Und das Erfinden von Dogmen und Gesetzen, die im Gegensatz zum Bund Gottes stehen?
Genau das kann es sein.
Es muss also gegen Gottes Gesetz sein und gegen Gottes Herrschaft.
Und es macht seine eigenen Gesetze.
Ja. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Er ist also nicht wirklich auf Gottes Seite, oder?
Ja, weil er schmeichelt. Tatsächlich ist es böse.
Ja, und Schmeichelei ist eine Eigenschaft des Teufels.
Ja.
Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Das heißt also, sie werden ihm widerstehen. Sie werden damit fortfahren, das Evangelium zu verkünden und er wird vor Zorn rasen.
Wieder gibt es Übrige und einen Zorn gegen die Übrigen.
Und er wird versuchen, sie zu vernichten.
Ja.
Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Gehorsam gegen Gottes Wort macht verständig. Ist es nicht interessant, dass Daniel sagt, dass die Verständigen viele zur Gerechtigkeit führen?
Ja.
Wenn man jemanden zur Gerechtigkeit führt, zu wessen Gerechtigkeit führt man dann hin?
Zu Christi Gerechtigkeit.
Okay. Es wird also einen Widerstand gegen jene geben, die die Wahrheit predigen, so wie sie in Jesus ist.
Ja, gewiss doch.
Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Das ist eine ziemlich traurige Aussage. Die vielen Tage sind offenkundig, ein Bezug auf die 1260 Jahre der päpstlichen Vorherrschaft, stimmt's?
Die wann begann?
Nun, 538 bis 1798. Okay. Also die Verständigen unterliegen dem Schwert. Nun, wer waren sie? Sie waren die wahre Kirche.
Ja.
Anfänglich war es die Kirche im Osten. Und Ihre Lehren und ihre Wahrheit wurde durch die Waldenser in den Westen hineingetragen.
Bevor du darauf eingehst, woher kam diese Wahrheit? Das war damals die Kirche, aber sie kam doch von den Jüngern, richtig?
Richtig, sie kam von den Jüngern und deren Sitz war im Osten, in Syrien, genauer in Antiochia. Und von dort aus verbreitete sich die Wahrheit. Diese Macht befindet sich im Westen. Und die Waldenser, Albigenser und alle jene und bis zu einem gewissen Grad auch die keltische Kirche, die frühe keltische Kirche, sie waren Sabbathalter. Sie trugen das Evangelium der Erlösung weiter. Und sie verließen sich auf die Bibel und nur die Bibel.
Ja.
Sie waren also für den Bund, stimmt's? Sie waren für das Buch der Bücher. Hier im Hintergrund haben wir die Bibel. Und dafür standen sie ein. Und sie wurden erbarmungslos gejagt. Durch zahlreiche Strategien. Man hatte die Kreuzzüge. Man hatte all die Aktivitäten rund um die Waldenser, die Kriege in den Tälern des Piemont. Es war eine entsetzliche Zeit. Und die Leute starben zu Tausend, zu Hunderttausend.
Vielleicht können wir einen Augenblick darüber nachdenken. Nehmen wir dafür einmal 10 Jahre oder sogar 50 Jahre, dann ist das ziemlich viel Zeit. Aber dass das 1260 Jahre andauerte,
das ist eine lange, sehr lange Zeit.
Nun, wie schnell kann man etwas innerhalb von 2 Generationen loswerden? Wenn jemand etwas macht und keine Geschichte darüber erzählt wird, geht das im Laufe der Generationen verloren. Wie gut war Gott, dass er diese Übrigen die ganze Zeit weitermachen ließ?
Es konnte nicht vernichtet werden. Und schließlich wurde die Reformation ins Leben gerufen. Und die Reformation stellt die Bibel und den Bund wieder zurück in den Mittelpunkt. Doch die Bibel sagt, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden. Also musste früher oder später jemand auftauchen, der das Werk vollendete.
Ja, damit sie vollendet wären, das stimmt.
Okay. Hier haben wir also die Situation, dass sie viele unterwiesen, aber sie fielen durchs Schwert. Sie wurden gejagt und bekriegt und hatten viel zu erleiden. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Die christliche Kirche, die wahre christliche Kirche, die am Bund festhielt, diese Menschen wurden gejagt. Dann erlangten sie ein wenig Hilfe. Was half ihnen denn? Nun, die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, das Wasser, was Nationen und die Scharen bedeutet, die sie in Europa bekriegten. Und sie entkamen und flohen zu sicheren Zufluchten, wie etwa die Vereinigten Staaten von Amerika. Manche kamen nach Südafrika. Manche gingen in neue Gebiete in der Welt und sie erlangten ein wenig Hilfe. Aber viele hängten sich heuchlerisch an sie. Aber obwohl ihnen geholfen wurde, ist nicht alles gut.
Gab es da viel Mischvolk?
Ja, immer das Mischvolk, Martin. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung, bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Das ist so geschichtlich. Die Zeit des Endes beginnt nach 1798.
Ja, wenn die 1260 Jahre vorbei sind.
Ja, wenn diese 1260 Jahre zu Ende gehen. Viele werden geprüft. Man muss individuell eine Entscheidung treffen. Und der König wird tun, was ihm beliebt. Also die herrschende Macht hinter diesem Reich, das verfolgt, was für das Papsttum steht. Dieser König wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Schon Paulus sprach in Thessalonischer Brief über diese Macht. Dort sagt er, er wird im Tempel sitzen. Und die Reformatoren erkannten alle, dass der Tempel die Kirche ist. Denn Paulus sagt, Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Diese Macht wird sich also selbst in Form einer christlichen Macht präsentieren, dabei in Gottes Kirche sitzen und vorgeben, Gott zu sein und dabei sein Gesetz ändern und seine Rechtsbestimmungen ändern, gegen den Bund Krieg führen und schlussendlich wird er vernichtet.
Und das ist alles Geschichte.
Das ist alles Vergangenheit. Das war damals.
Und man kann nicht leugnen, dass das passierte.
Ja. Und wir können Einsicht nehmen.
Ja.
Und wir können es ignorieren, wie in der ökumenischen Bewegung, und wieder zu den Schmeicheleien und dem Unsinn zurückgehen. Und den Heiligen Bund um des Friedens willen verlassen.
Ja.
Oder wir können uns entscheiden, beim Heiligen Bund zu bleiben.
Was einem Zorn einbringt.
Was einen Riesenärger einbringt. Das ist Geschichte. Wenn man für den Bund einstand, geriet man ins Visier. Nun, von der Erde erlangte man einige Zeit ein wenig Hilfe. Aber es gab so viele Schmeicheleien, dass die Hilfe bis jetzt ziemlich verschwunden ist. Stimmt's?
Das stimmt.
Nun, Martin, wenn er den Heiligen Bund hasst und er sich mit Schmeicheleien mit all jenen verbrüdert, die den Heiligen Bund verlassen haben, das heißt, die nicht an die Erlösung gemäß des biblischen Prinzips glauben und den Messias ablehnen, was ja die meisten religiösen Systeme in der Welt machen, einschließlich des Papsttums, dann haben wir einige Belege, dass das, was er sagt, nicht biblisch ist.
Ja.
Wir haben das schon oft gemacht, aber lass es uns noch mal kurz zusammenfassen. Warum kehren Sie dem Heiligen Bund den Rücken? Wie funktioniert also die katholische Erlösung im Gegensatz zur biblischen?
Ja.
Es muss ja einen Unterschied geben.
Ja, und der Grund, warum wir manches wie das hier nochmals bringen, ist folgender. Das wird sich erneut ereignen.
Ja, genau genommen passiert es.
Schon jetzt. Wir lernen durch die Geschichte. Wir zeigen die Geschichte und dann müssen wir lernen, was noch kommt und was gegenwärtig ist.
Martin, wenn er also dem Heiligen Geist den Rücken kehrt, kann man dann ein Übereinkommen mit
Nein,
ihm haben?
Nein, ganz und gar nicht.
Haben Licht und Finsternis irgendetwas gemeinsam?
Nein.
Nein. Lass uns das nochmals kurz beantworten und die Fragen stellen, was der Unterschied zwischen katholischer und biblischer Erlösung ist. Wie hat der Katholizismus, nicht die Katholiken, denn sie wissen es nicht, wie hat das System dem Heiligen Bund den Rücken gekehrt und jene verfolgt, die daran festhielten?
Ja.
Wie unterscheidet sich der katholische Sichtweise über die Erlösung von der biblischen Sichtweise? Und warum unterscheidet sie sich? Das ist doch eine wichtige Frage, oder? Das ist der springende Punkt.
Das ist des Pudels Kern. Denn es wird Leute geben, die fragen, warum ist das so wichtig, dass wir das wissen müssten?
Ja, und er ist so ein netter Mann und er trägt ein so nettes, weißes Gewand. Ja, aber darunter trägt er schwarze Kleidung, wenn man genau hinschaut. Sehen wir uns zuerst das Warum an. Die katholische Sichtweise unterscheidet sich von der Bibel, weil sie von der Tradition vorgeschrieben wird und nicht von der Schrift. Und jedes Konzil hat das betont, besonders das Konzil von Trient. Viele der Kirchenväter, wie etwa Origenes und Eusebius, waren Gnostiker und sobald deren Ansichten zu unfehlbaren Dogmen wurden, konnten sie laut Definition nicht geändert werden, weil sie eben unfehlbar waren.
Unfehlbar.
Und diese Dogmen gründen sich auf griechischer Philosophie und nicht auf die Bibel. Deshalb hat es in Offenbarung den Körper eines Leoparden.
Stimmt.
Seine Struktur ist griechische Philosophie und nicht biblisch. Es kehrt dem Heiligen Bund dem Rücken zu. Nun, wie unterschieden sie sich? Zuerst unterschieden sie sich bezüglich der Versöhnung.
Ja, dass Jesus für unsere Sünden starb.
Ja. Die katholische Theologie leugnet die Versöhnung so wahrhaftig, wie es die anderen großen Religionen tun, wie etwa der Islam. Alle tun es, jede Form des Heidentums. Sie behaupten, dass man durch Jesu gute Werke gerettet wird und nicht durch seinen stellvertretenden Tod. Man wird nicht durch des Lammes Blut gerettet. Genauso können die guten Werke der Heiligen und Marias das Gleiche bewirken. Logisch weitergedacht, könnten die Heiligen und Maria es dann auch bewirken, indem sie Gott eine Gabe darbringen, die größer ist als das, was durch die Sünde anderer Menschen weggenommen wird. Ein Austausch gewissermaßen etwas Gutes für etwas Schlechtes.
Okay.
So ist es in der katholischen Theologie. Wenn man das zu Ende denkt, sagen sie, dass die guten Werke Marias in Gottes Augen makellos sind. Im Grunde könnte man dann Jesus übergehen, denn das ist genug.
Viele von ihnen tun das auch.
Ja.
Sie beten zu Maria.
Ja. Zweitens leugnet die katholische Theologie, dass Jesus die Sündenschuld bezahlt hat. Das bedeutet, dass jeder Sünder seine eigene Sündenschuld bezahlen muss.
Das ist logisch.
Entweder dadurch, dass er oder sie in die Hölle gehen, wenn ihre Sünde nicht vergeben ist, oder wenn sie durch die Macht, die dem Priester verliehen wurde, vergeben wurde. Dann muss er oder sie die Schuld immer noch bezahlen, bevor sie in den Himmel kommen. Dafür wurde das Fegefeuer erfunden, ein Ort, an dem man die Sündenschuld bezahlt. Das bringt notgedrungen weitere Probleme mit sich, nämlich die Lehre der Unsterblichkeit.
Ja.
Weil man ja ewig lebt, entweder in der Hölle oder im Himmel, nachdem man im Fegefeuer geläutet wurde.
Also lebt die Sünde auch ewig.
Ja. Wo bleibt hier die Gerechtigkeit Christi? Wird sie hier zugerechnet oder verliehen? Sie existiert hier nicht.
Nein. In Wirklichkeit lebt dann nicht nur der Sünder ewig, sondern auch die Sünde.
Ja. Sie wäre ewig.
Wenn das wäre, wenn man seine Bibel liest und diese zweite Aussage, die wir gerade gelesen haben, ist es mir unverständlich, wie man nicht sehen kann, dass es mit der Bibel so gar nicht zusammengeht.
Es ist das völlige Gegenteil davon. Wenn man nicht durch des Lammes Blut gerettet ist, dann ist man nicht gerettet. Drittens lehrte die katholische Theologie, dass der Mensch eher durch seine guten Werke gerechtigt wird, als durch die biblische Lehre, wo der Mensch durch seinen Glauben an Christus die zugerechnete Gerechtigkeit Christi erlangt. Daher steht der Erlösung im Katholizismus der Mensch im Zentrum, wogegen bei der biblischen Erlösung Christus im Zentrum steht. Der Erlass der Sündenstrafe kommt durch den Gnadenschatz der Verdienste und Ablässe. Dem Papsttum steht also dieser Schatz all dieser guten Werke und Taten aller zur Verfügung, die gut waren. Was die Werke Jesu beinhaltet, aber auch die von Maria und der Heiligen. Und diese Werke sind so makellos, besonders die von Maria, dass darin so viel Verdienst liegt, dass man es austeilen
kann.
Ja,
und der Papst kann sich entscheiden, ein Jubeljahr auszurufen.
Ja.
Dann nach Belieben und es dann wieder beenden.
Kann er diesen Verdienst austeilen? Ja, dann kann er einen von der Sündstrafe im Fegefeuer befreien. Sie können dir einen Ablass verkaufen oder dir einen Ablass für eine gute Tat geben. Weil wir ja Verdienste brauchen, um es am Laufen zu halten, richtig? Dann kann einem die Strafe erlassen werden. Martin, wenn einem die Strafe erlassen wird, zahlt man dann in Wirklichkeit selbst dafür?
Nein.
Es ergibt keinerlei Sinn. Das ist so eine Kauderwelsch-Situation.
Und es ist so traurig, dass Menschen darin gefangen sind.
Stimmt.
Nun, aber wie groß ist diese Kirche? Eine irgendwas Milliarden Menschen.
Ja. Und sie glauben das. Nun, ich selbst war, wie du weißt, ein Katholik.
Ja.
Also das ist so unbiblisch, dass es einen erschreckt. Aber eines ist interessant. Hier steht man und befindet sich in diesem System. Aber woher kommt es denn? Wie entwickelte es sich? Warum braucht man Ablässe? Warum braucht man ein Fegefeuer? Weil man ja für seine Sündenschuld bezahlen muss. In gewisser Weise sagen sie, die guten Werke von Maria oder von Jesus oder der Heiligen bezahlen gewissermaßen die Sünde. Aber es ist ein Opfer ohne Blut. Da ist kein Blut eingeschlossen. Doch ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden, stimmt's? Woher kommt also diese Frage nach dem Fegefeuer? Nun gehen wir doch zu Catholics 365. Hier hat man die Website. Und das heißt, wie wir bei unseren ersten Folgen sahen, war der Limbus nie eine wahre Lehre der römisch-katholischen Kirche. Der Limbus oder auch Vorhöhle war ein anderer Ort, den die römisch-katholische Kirche erfand, weil sie nicht genau wusste, was sie mit Babys machen sollten, die ungetauft starben. In ihrem Denken hatten sie noch nicht gesündigt, also konnten sie nicht in die Hölle kommen. Sie hatten keine Sünde begangen, also konnten sie nicht ins Fegefeuer gehen. Also steckten sie in den Limbus oder Vorhöhle. Man befand sich also weder im Himmel noch in der Hölle. Man schwebte irgendwo dazwischen.
Ah, ja. Oh, man hat also nichts.
Man war vom Himmel ausgeschlossen, weil man ja nicht getauft war.
Okay.
In Wirklichkeit musste auch der arme Schächer am Kreuz im Limbus enden. Denn auch er war ungetauft. Aber lassen wir das. Martin, sie erfanden also die Vorhöhle. Aber es war nie eine vollwertige katholische Lehre. Und glücklicherweise schaffte Papst Benedikt, der Vorgänger von Papst Franziskus, die Vorhölle ab.
Kürzlich.
Ja, ich weiß nicht, was mit all den Babys geschah, die sich in Limbus befanden. Vielleicht katapultierte es sie dank der Freundlichkeit von Papst Benedikt gleich in den Himmel. Aber nichtsdestotrotz wurde der Limbus seltsamerweise oft mit der Lehre vom Fegefeuer verwoben. Nun, das sagen sie selbst. Das Fegefeuer hat seinen Ursprung in der griechischen Mythologie und Philosophie, da die alten Griechen an eine Art von Limbus und Fegefeuer glaubten. Nun, wie wurde das katholische Lehre? Clemens von Alexandrien, 150 bis 215 nach Christus, ein namhafter katholischer Theologe und Philosoph, der argumentierte, dass die Toten durch ein läuterndes Feuer von den Sünden gereinigt werden könnten. Papst Gregor der Große, dessen Herrschaft von 590 bis 604 dauerte, lehrte jedoch in der Geschichte der christlichen Lehren, dass das läuternde Feuer eine unbeschrittene Glaubenssache sei. 590 bis 604 ist schon die Zeit, nachdem das Papsttum den päpstlichen Thron bestiegen hatte.
Ja.
Sie führten also umgehend eine griechische Philosophie ein, die den Erlösungsplan verneinte.
Und diese griechische Philosophie ist heidnisch.
Wendet das die Waffen gegen den Heiligen Bund?
Ja, sicher doch. Da fällt die Geschichte genau an Ort und Stelle.
Papst Gregor wurde der Erfinder des Fegefeuers genannt. Also gleich von Anfang an untergruben sie den Erlösungsplan.
Wow.
Und suchten mit Schmeicheleien nach denen, die sich ihnen anschließen würden. Das ist jeder.
Darum ist es so wichtig, auch heute noch zu wissen, was diese Kirche lehrt.
Haben sie sich geändert?
Nein.
Papst Franziskus gab erst einen großen Ablass heraus. Lass uns zu Vers 40 in Daniel 11 gehen. Zur Zeit des Endes, das ist 1798, denn da ging die Prophezeiung über die 1260 Jahre zu Ende. 538 bis 1798 macht 1260 Jahre.
Das war also der geschichtliche Teil.
Ja.
Und ab jetzt wird es Gegenwart und Zukunft.
Ja, ab der Zeit des Endes, von da an. Zur Zeit des Endes, ab da wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Er versetzte ihm einen Schlag. Heißt das, dass er ihn entfernte?
Nein, überhaupt nicht. Er irritierte ihn ein wenig.
Er bezog Prügel. Und natürlich haben wir es mit diesem Konzept dieser zwei Mächte zu tun, des Ptolemäischen Reiches und des Reiches der Seleukiden, die sich ständig in den Haaren lagen. Und jetzt gebrauchen wir das in einer geistlichen Form.
Ja, das waren die Buchstäblichen, einmal Nordkönig und einmal Südkönig. Ja, wir kommen noch dazu, aber das sind definitiv nicht die physischen geografischen Orte.
Nein, denn jetzt sind wir schon nach dem griechischen Reich angekommen. Jetzt befinden wir uns in der römischen Geschichte. Wir befinden uns in der päpstlichen Geschichte. Das kann also nicht der buchstäbliche Nordkönig sein. Es muss das sein, wofür er stand. Und der Südkönig sagte, ich kenne Gott nicht. Warum sollte ich ihm gehorchen? Ich möchte Gott nicht in den Schulen haben. Ich möchte die 10 Gebote nicht als meine Richtschnur haben. Und er befreite sich davon. Nun, das geschah während der Französischen Revolution, als die Vernunft auf den Thron gesetzt wurde, über das Wort Gottes. Und das wurde zur Weltanschauung der Welt.
Ja.
Und Kirche und Staat wurden getrennt.
Das geschah nach 1798.
Ja, nach 1798. Und Freiheit. Freiheit wovon? Freiheit von der Unterdrückung durch die Schrift. Denn die Heilige Schrift wurde verboten. Das wurde zur Parole und Frankreich gab den Vereinigten Staaten von Amerika diese Freiheitsstatue, die in Wirklichkeit eine Statue von Mithra ist, als Geschenk. Das ist Sonnenanbetung. Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Wir wollen keinerlei Vermengung von Kirche und Staat. So erhielt das Papsttum einen Schlag.
Gab Frankreich das aus einem bestimmten Grund?
Nun, das war dieser neue Staat der Freiheit und die Verfassung, die dort drüben eingeführt wurde, enthielt, wie wir schon besprochen haben, jesuitische Fußabdrücke.
Ja, denn ich dachte mir gerade, warum sollte ein säkularer Staat, der erst kürzlich seine Renaissance durchlebt und sich von der Bibel befreit hatte, warum sollte er einem christlichen Land freiwillig eine Statue geben?
Weil es diese Macht war, die da aufgestiegen war, diese Philosophie aus dem Abgrund. Da waren die verdeckten arbeitenden Handlanger des römischen Katholizismus mit ihren Speerspitzen der Armee, den Jesuiten.
Wow, also in Wirklichkeit waren sie immer noch an der Macht, aber eben nur verdeckt.
Es schien eine tödliche Wunde zu haben, als ob es tödlich verwundet wäre, Martin.
Ja.
Das heißt nicht, dass es eine tödliche Wunde hatte. Und er hielt einen Schlag, einen kräftigen Rempler. Ein Rempler bedeutet, verzieh dich mal für eine Weile, bis wir so viel Unruhe in der Welt gestiftet haben, dass wir dich mit 10.000 Küssen wieder willkommen heißen.
Nun, das kann man schon sehen.
Wie es geschieht, stimmt's? Und schließlich ist die Geschichte hier zusammengefasst. Da wird dann der König des Nordens mit Wagenreitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen. Gegen diese Philosophie des Säkularismus. Mit Wagen, das heißt mit militärischen Handlungen, Reitern, das ist das Militär, und vielen Schiffen, das ist die Wirtschaft, und in die Länder eindringen, da steht Mehrzahl, und sie überschwemmen und überfluten. Er überschwemmt die Welt mit seiner Philosophie. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Dies aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Nun, die Edomiter, die Moabiter und die Ammoniter waren alle mit Abraham verwandt.
Sie waren in Wirklichkeit Verwandte von Israel.
Ja, sie entstanden aus Trennung und Abfall. Aber es war immer noch Verwandtschaft. Nennen wir sie die Schwesterkirchen. Und einige von ihnen werden entkommen. Das heißt also mit anderen Worten, sie befinden sich in einem System, sind in einem System gefangen, das die Bibel Babylon nennt. Doch Gott anerkennt, dass einige sehr abgeirrten Kinder sich in Babylon befinden und er wird sie herausrufen.
Ja.
Sie werden also dem Zugriff entfliehen. Das sind doch gute Nachrichten.
Ja, sehr gute.
Aber er wird sogar das herrliche Land angreifen.
Das sagt einem, dass es nicht so glatt laufen wird.
Nein, keine Spazierfahrt. Einige wollen das herrliche Land auf die Vereinigten Staaten von Amerika anwenden. Aber sagen wir doch besser, also ich ziehe es vor, es als Angriff auf die übrigen zu sehen.
Ja, ich stimme dir zu. Und es gibt Brüder und Schwestern in den anderen Systemen, in Edom, in Moab, in diesen Systemen.
Es wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen. Das heißt also, dass er das System des Säkularismus überrennen wird.
Ja, diesen Südkönig, der gegen ihn anrannte.
Es ist interessant, dass der Vorsitzende der Heritage Foundation kürzlich sagte, dass die Revolution gegen den Säkularismus friedlich, ohne Blut abgehen kann, wenn die Linke es zulässt.
Ja, und jetzt hat man Trump, der sich vom Projekt 2025 distanzierte.
Oh, aber das ist ein politischer Schachzug, Martin. Weißt du warum? Weil die Linke diese Information dazu nutzte, um ihn politisch zu schädigen. Und es könnte ihn beschädigen. Also distanziere dich ein wenig. Sage, dass du da nicht mitmachst. Du hast eigene Ansichten.
Ja.
Aber wenn man sich die Leitung anschaut und deren Verbindung, also das ist politisch.
Schau, als ich das las, Mit Sicherheit, als ich diesen Artikel las, also seine Wortwahl, das ist vielleicht ein bisschen zu überlegt.
Ja, und er sagte nicht, dass er alles verdammte. Er sagte einiges davon.
Einige Teile, und er sagte nicht welche.
Nein, das tat er nicht. Sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Wer kontrolliert also die Wirtschaft?
Das Papsttum.
Das Papsttum. Und aller Kostbarkeiten Ägyptens. Er hat also sogar die Kontrolle über das, was sie benutzen. All das Geld der Multimilliardäre. Er hat die Kontrolle darüber. Lagen sie ihm nicht alle zu Füßen, alle diese Geschäftsleute?
Ja, sicher doch. Und das war schon die ganze Zeit in der Geschichte absehbar.
Auch werden Libyer und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Wo er hingeht, folgen sie ihm.
Sie staunen dem Tier hinterher.
Stimmt. Er spricht sogar von diesen Regionen, die heute von islamischen Mächten regiert werden. Die Äthiopier hielten ursprünglich sogar den Sabbat.
Ja, die Königin von Saba. War sie nicht aus Äthiopien?
Ja. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Nun, Martin, er ist der Nordkönig. Also, warum sollte ihn der Norden erschrecken? Und warum sollte der Osten ihn erschrecken? Ist das eine militärische Macht, die da aus dem Norden und aus dem Osten kommt? So wie es viele Menschen sehen wollen? Was erschreckt ihn, was aus dem Norden kommt? Wo steht der Thron Gottes?
Im Norden.
Und wenn Jesus Christus wiederkommt, woher kommt er?
Aus dem Osten.
Er kommt aus dem Osten. Es gibt also eine Botschaft, die ihn plagt. Und die Botschaft lautet, betet Gott an und gebt ihm die Ehre. Und nicht dieser abgefallenen Macht.
Genau.
Und das ist ein Angriff aus dem Norden.
So ist es.
Und Christus wird kommen und das Gericht wird stattfinden.
Ja.
Das ist eine Botschaft aus dem Osten. Denn ich sah die Herrlichkeit aus dem Osten kommen.
Das regt ihn auf, denn er hat die ganze Welt, die ihm nachstaunt. Und da gibt es diese lästige Botschaft.
Die erträgt er nicht. Er kann die Botschaft der Übrigen nicht leiden, also zieht er aus, um sie völlig zu vernichten und auszurotten. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer, zwischen den Meeren, das sind die Völker, und dem Berg der heiligen Zierde, dem heiligen Berg. Dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Hier versucht er sogar zu unterwandern.
Zuerst verloren sie ihre Köpfe und wurden gefoltert, und dann von innen heraus.
Also was machte er in der Vergangenheit, als er die Waldenser angriff und als er die Albigenser vernichtete und als er die sabbathaltende Nation der Welt vernichtete? Dann wird er das gleich am Ende der Zeit tun, Martin. Denn was war, wird wieder sein. Mit einem Unterschied. Mit einem Unterschied. Nämlich dem, dass das die letzte Runde sei, und Christus eingreifen wird, so wie er es mit dem Pharao macht.
Das ist das Endspiel.
Das ist das Endspiel.
Nur für die Leute, die wahrscheinlich den Hollywood-Film The Avengers kennen. Bei denen gab es auch ein Endgame, wo das Gute und das Böse kämpfen. Doch leider wird am Ende nur Gott der Sieger dieses Endspiels sein.
Unbedingt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Uns stehen stürmische Zeiten bevor. In der Welt wird der Kriegsgeist geschürt. Bald werden Szenen der Trübsal, von denen in den Prophezeiungen gesprochen wird, stattfinden. Die Prophezeiungen von Daniel 11 hat fast ihre vollständige Erfüllung gefunden. Würdest du dem beipflichten?
Hundertprozentig. Aber wenn es heißt, sie hat fast ihre vollständige Erfüllung gefunden, bedeutet das, dass es noch nicht erfüllt ist?
Nein, aber es dauert an.
Man kann also nicht einige dieser Dinge in die Vergangenheit schieben.
Nein.
Wo es nicht hingehört und nicht zupasst.
Vieles von dieser Prophezeiung, was in der Geschichte schon erfüllt wurde, wird sich wiederholen. Im 30. Vers wird von einer Macht gesprochen, die entmutigt umkehrt, um seinen Zorn an den Heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Es werden sich Szenen ereignen, die dem ähneln, was mit diesen Worten beschrieben wurde. Er wird also Verbindungen mit allen eingehen, die dem, was die Bibel lehrt, den Rücken zukehren.
Wenn wir diesen Abschnitt lesen, können wir dann diese Macht auf irgendjemand anderen als das Papsttum münzen?
Nein, es gibt niemanden anderen, der sich dafür qualifiziert.
Es heißt eindeutig, dass das, wovon wir in den Versen 30 bis 36 gelesen haben, dass diese Macht wieder in Erscheinung treten wird.
Wenn man eine Macht, die den Erlösungsplan zunichte gemacht hat, als Primat in der christlichen Welt anerkennt, hat man sich dann vom Heiligen Bund abgewendet?
Ja.
Das kreuzigt doch Christus von Neuem, stimmt's? Ganz ähnliche Szenen werden sich hier ereignen. Wir sehen den Beweis, dass Satan schnell die Kontrolle über die Gemüter der Menschen erlangt, die keine Gottesfurcht vor Augen haben. Lasst all die Prophezeiungen dieses Buches lesen und verstehen, denn wir treten jetzt in die Zeit der Trübsal ein, von der gesprochen wurde. Martin, das wurde schon vor langer Zeit geschrieben. Aber sobald diese Prophezeiungen sich vor den eigenen Augen erfüllen, dann treten wir in die Zeit ein, von der gesprochen wird.
Also musste es nach 1798 geschehen.
Ja, das musste es. Und es nahm immer weiter bis zu einem Punkt zu.
Ja.
Versuchen wir also, das zusammenzufassen. Daniel 11, Vers 30 bis 36. Das ist geschichtlich. Das ist das damals. Daniel 11, Vers 40 bis 45 ist jetzt. Also die Verse 30 bis 36 sind Geschichte. Ähnliche Szenen werden sich in den Versen 40 bis 45 ereignen. Sie erlangten ein wenig Hilfe. Und den letzten übrigen muss viel Hilfe widerfahren.
Ja.
Richtig?
Sicher.
Sie müssen vor dieser heranrückenden Armee gerettet werden. Sie können nirgendwo hingehen, außer das Rote Meer öffnet sich vor ihnen.
Aber wie, woher kann diese Rettung kommen? Sie kann doch nicht irdisch sein.
Nein, das kann sie nicht, weil sich alle gegen die übrigen aufgereiht haben. Es muss also ein Eingriff von Gott selbst sein. Der Thron im Norden wird Heimsuchung aus dem Osten bringen. Und das Papsttum hasst diese Botschaft. Vers 30. Das päpstliche Rom bildet eine politische Allianz mit den Königen der Erde. Das passierte schon 508 nach Christus, 533 und schließlich 538, als er den päpstlichen Thron bestieg. 508 war das Jahr, in dem Clovis, der König von Frankreich, ihm seine Macht gab, um ihm bei der Thronbesteigung zu helfen. Vers 31, militärische Macht auf der Seite des Papsttums. Er nimmt das tägliche weg. 508 wird das Heidentum durch das päpstliche Rom beseitigt und hat damit im Jahr 538 Erfolg, als die drei Mächte, die ihm sich widersetzten, beseitigt werden. Als letzte waren das die Ostgoten. Und dann stellt er das Gräuelbild der Verwüstung auf, was die Verbindung von Kirche und Staat mit ihren eigenen Regeln ist, die Gottes Vorschriften widersprechen, einschließlich der Verlegung des Sabbats, richtig?
Ja, wow.
Vers 33, Verfolgung der Heiligen für viele Tage. Das ist die Zeit der Prophezeiung über die 1260 Jahre. Vers 35, die Verfolgung hält bis zur Zeit des Endes an. Das war 1798, was ebenfalls die Zeit der tödlichen Wunden ist. Damals wurde dem Papsttum durch Napoleons Armee die weltliche Macht genommen.
Tatsächlich ist es so, wie du es schon vorher erwähntest, eine scheinbar tödliche Wunde.
Ja, es ist eine scheinbar tödliche Wunde. Das Papsttum ging ins Exil, aber es hörte nicht auf zu existieren.
Nein, weil es immer noch durch die Gesellschaft Jesu, also die Jesuiten, regierte.
Ja. Wie wird sich nun die Geschichte wiederholen? Militärische Macht mit dem Nordkönig unterstützt. Er wird die Armeen auf seiner Seite haben. Eine Einheit von Kirche und Staat wird sich bilden. Das ist das Gräuelbild der Verwüstung mit ihrem Flaggschiff.
Ja, das Flaggschiff, das Malzeichen des Tieres.
Ja, das Malzeichen des Tieres, das besagt, ich bin derjenige, der dich heiligt. Weil der Papst dich aus dem Fegefeuer entlassen kann. Ich bin derjenige, der dich von der Sündenstrafe befreit. Ich bin es, nicht Christus.
Stimmt.
Das ist wirklich eine ungeheure Gotteslästerung.
Kannst du dir vorstellen, wie Gott sich dabei fühlt? Oh Mann.
Ja, er hat den Preis bezahlt und hier ist dieser Thronräuber, der diese Macht und dieses Vorrecht für sich beansprucht.
Ja, ich denke, es bricht ihm das Herz.
Die Verfolgung der Heiligen folgt.
Ja, es wird wieder passieren.
Der Nordkönig und das Papsttum werden schließlich ihr endgültiges Ende finden. Sie werden vernichtet werden.
Ja.
Sehen wir uns das damals und jetzt etwas detaillierter an. Gottes Volk im herrlichen Land des alten Israels waren gefangen in Kreuzfeuer des Nordkönigs und des Südkönigs. Wir stecken auch im Kreuzfeuer und manchmal entscheiden wir uns für eine Seite.
Oh, und das sollten wir nicht. Ja. Wir sollten hinter Jesus gehen und uns hinter ihn stellen.
Ja, gehe nicht nach links oder nach rechts. Auch nicht politisch oder religiös. Was noch kommt, am Ende der Zeit wird Gottes Volk im herrlichen Land auch im philosophischen Kreuzfeuer zwischen der abgefallenen Christenheit und dem Atheismus gefangen sein.
Und wir können das sehen.
Oh, das geschieht.
Besonders jetzt im politischen Bereich. Was passierte in Frankreich? Sie hatten eine Wahl. Die Rechten hatten einen Erdrutsch. Es gab Aufstände und Feuer. Und was passierte dann bei der zweiten Wahl?
Bei der zweiten Wahl übernahm wieder die Linke. Nun, gut, die Linke ist immer noch da, aber die Bibel sagt uns, dass die Linke von der Philosophie des Nordens überrannt werden wird. Es spielt also keine Rolle, ob jetzt die Linke oder die Rechten regieren.
Nein.
Daniel 11, Vers 16, das buchstäbliche Judäa ist der Wohnsitz von Gottes Volk. Und das herrliche Land ist das Territorium von Gottes Volk nach 1798. Die Wohnstätte der Gemeinde der Übrigen von der Sichtung und dem Sonntagsgesetz. Wo befindet sich dieses Territorium? Überall.
Ja, und das ist die Gemeinde der Übrigen.
Ja, es muss eine weltweite Kirche sein.
Ja.
Denn das ist ein weltweiter Konflikt. Martin, du weißt, dass es nur zwei wirklich weltweite Kirchen auf der Welt gibt.
Ja, und die eine ist?
Das Papsttum.
Ah, ich verstehe.
Und die andere ist?
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
Das ist einfach eine Tatsache.
Ja, das ist ein Fakt. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Und das Papsttum sagt ganz eindeutig, dass ein Kompromiss unmöglich ist. Entweder ist man ein Protestant und ein Siebentags-Adventist oder man hält es mit ihnen.
So ist es.
Sie sagten das ziemlich rundheraus. Nach dem Jahr 34 nach Christus war die jüdische Nation nicht länger das von Gott erwählte Volk. Deshalb kann es nicht länger das buchstäbliche Judäa sein. Wir haben also jetzt etwas als Nation, was ein freimaurerisches Konstrukt ist. Es ist definitiv nicht von Gott eingesetzt.
Nein.
Es ist ein freimaurerisches Konstrukt.
Es ist eine Ablenkung.
Es ist eine Ablenkung. Aber Sie können als Individuum Folgendes tun. Sie können Teil des wahren Israel Gottes werden.
Oh, sag das einfach nochmal. Also was Sie tun können, um auf Gottes Seite zu stehen?
Ja. Nämlich den Erlösungsplan anzunehmen, den Bund, den sie in ihrer Typologie mit dem Opfersystem schon praktizierten.
Ja.
Sie müssen es nur auf den Messias anwenden und sie werden Teil des Israels Gottes.
Genau. Sie können immer noch Teil von Gottes Israel sein.
Sicher können sie das. Aber als Nation? Nein. Dann kommt der Nordkönig durch das Gräuelbild der Verwüstung, was die Durchsetzung des nationalen Sonntagsgesetzes durch Staat und Kirche ist. Und viele werden unterliegen. Aber einige der übrigen werden den lauten Ruf geben.
Ja.
Ist das eine Zusammenfassung?
Das wird sich am Horizont abzeichnen.
Das ist die Parallele zwischen damals und jetzt.
Ja.
Dann erfuhren sie ein wenig Hilfe, als sie in Bedrängnis waren. Jetzt müssen sie viel Hilfe erfahren.
Ja.
Leider werden viele unterliegen.
Das Unterliegen bezieht sich jetzt auf einen Teil der Übrigen.
Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Wie wichtig ist es, dass wir die Botschaft an Laodicea annehmen?
Es ist heilsentscheidend.
Okay. Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin, die Dinge in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt, und wenn die Prüfung an sie herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, um Seelen zu täuschen und irrezuleiten, und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Wenn jene, die den Sabbat halten, vor Gericht gestellt werden, um sich um ihre Glaubenswillen zu verantworten, sind diese Abtrünnigen die wirksamsten Werkzeuge Satans, sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche Berichte und Einflüsterungen die Herrscher gegen sie aufzuhetzen. Und wir können sehen, dass dies definitiv der Fall sein wird.
Es geschieht schon. Hast du in letzter Zeit nicht viele Videos von ehemaligen Adventisten gesehen, in denen sie sich gegen die adventistische Kirche wenden?
Ja, und ich habe diese Videos von vielen Leuten zugeschickt bekommen. Die wollen, dass wir sagen, warum diese Leute nicht recht haben. Und immer wird sich über das Gleiche beklagt. Ganz klar ist der Geist der Weissagung einer ihrer Hauptbeschwerdepunkte, weil sie sich weigern, die Botschaft anzunehmen, die ihr Herz verändern würde.
Ja.
Und sie nehmen den leichten Weg. Und auch jene, die seltsamen Lehren folgen, die Jesus zu weniger macht, als er ist.
So ist es.
Martin, wenn man an den göttlichen Jesu rührt, hat man den Bund angegriffen.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Wenn er nicht der große Ich Bin ist, dann hat man ein Riesenproblem.
Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf dem heiligen Boden. Wenn man an der Göttlichkeit Jesu herumhantieren möchte, dann hat man den Erlösungsplan zerstört.
Amen.
Gehen wir über zu Daniel 11, Vers 41 bis 45. Sehen wir uns das Buchstäbliche an. Er spricht von Edom, Moab und Ammon. Existieren diese Nationen immer noch? Nein. Also sprechen wir offensichtlich in einem übertragenen Sinne von ihnen, stimmt's?
Ja.
Sie waren mit Abraham verwandt. Sie stammten aus der Linie von Abraham, auch wenn sie ein wenig abgefallen waren. Doch wenn man zum Antitypus geht, hat man Gottes Volk in abgefallenen Kirchen, die auf die Botschaft des lauten Rufes antworten und aus Babylon herauskommen. Die werden durch Edom, Moab und Ammon repräsentiert. Was sagten die Moabiter Ruth?
Dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein.
Ah, okay, Martin, sie werden also antworten.
Ja.
Sie werden darauf antworten. Vers 42, Ägypten wird nicht entrinnen. Der Südkönig des Säkularismus unterliegt dem Nordkönig. Ob jetzt freiwillig oder mit Gewalt, spielt keine Rolle. Er wird unterliegen.
Sicher spielt das keine Rolle.
Es könnte sogar ohne Blut abgehen, wie es der Boss der Heritage Foundation sagte.
Ja.
Vers 43. Macht über Silber und Gold. Er kontrolliert die Wirtschaft. Wozu wird er es verwenden? Sodass keiner kauft und verkaufen kann. Die Kaufleute der Erde sind reich geworden. Ja. Offenbarung 18, Vers 3, die Parallelstelle.
Ja, die Parallele dazu. Und wir haben schon seit Jahren gezeigt, dass genau das hinter den Kulissen läuft.
Okay, wie benutzt er es geschichtlich? Wenn man gegen die päpstlichen Lehren war, verlor man sein Land.
Ja.
Man wurde von seinem Grund und Boden geschmissen. Es gehörte einem nichts. Man war gezeichnet, erledigt. War das ein politischer Schachzug?
Ja, sicher doch.
War es ein religiöser Schritt? War es ein...
Oh ja.
War es ein wirtschaftlicher Schritt? Verhängte er schon zuvor Sanktionen?
Ja.
Man kann es in der Geschichte nachlesen, wie er Kaufen und Verkaufen im Mittelalter als Waffe gegen Gottes Volk benutzte.
Buying and selling as a weapon against God's people in the Middle Ages.
Er wird es in den letzten Tagen nur noch vervollkommen.
Ja, und seine Werkzeuge sind jetzt um so vieles effektiver.
Was also damals war, wird jetzt sein. Vers 43b, die Lubier oder Libyer und Äthiopier oder Kuschiten. Auch der Islam wird sich dem Nordkönig fügen. Haben sie nicht schon ein abrahamitisches Abkommen?
Ja, zwischen den Juden und dem Islam. Und...
Sind sie Brüder?
Ja.
Nun, Martin, richten sie nicht beide ihre Waffen gegen den Heiligen Bund? Und sagen, dass Jesus nicht der Ermittler des Bundes sei und dass die Versöhnung nie passiert wäre?
Genau das.
Es hat den Anschein, als ob der Nordkönig die Kontrolle über die ganze Welt hat.
Durch seine Handlanger hat er sie tatsächlich.
Ja. Vers 44. Gerüchte aus dem Osten und Norden werden ihn erschrecken. Durch den lauten Ruf von Gottes Volk kommt eine Versiegelungsbotschaft, die verkündet, dass Babylon, der Nordkönig, gefallen ist. Okay?
Nun, das ist der Anspruch. Der Nordkönig ist immer noch da. Aber Jesus ist der Sieger.
Stimmt. Wenn wir das etwas aufdröseln, könnten wir sagen, dass der Nordkönig schon immer gefallen war, schon seit 508, speziell ab 538. Denn schon da erließ er Dekrete, die die Einheit von Kirche und Staat errichteten und sich des Heiligen Bundes entledigten.
So ist es. Er war deshalb gefallen, weil er sich völlig von diesem Buch abwandte.
Welcher Teil von Babylon, das ja aus drei Komponenten besteht, dem Drachen, dem Tier und dem falschen Propheten, welcher Teil ist hier am Ende gefallen?
Der falsche Prophet.
Ja, der falsche Prophet. Denn er erhob immer den Anspruch, christlich zu sein. Er glaubte immer an die Versöhnung, aber er wählte sich einen anderen Chef.
Ja.
Er unterschrieb die Charta Ecumenica, die den Papst zum Primus macht.
Puh. Und das sind all die gefallenen Kirchen, die darunter fallen.
Und er unterzeichnete die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die die Gerechtigkeit aus Werken bringt. Er geht hin, um sie mit einem Todesbefehl zu vernichten. Die letzte Stufe des Sonntagsgesetzes. Und warum muss es ein Sonntagsgesetz sein? Wir haben das bei unserer Unterhaltung über den Sabbat besprochen.
Ja.
Wenn wir also zum Vers 45 gehen, in dem von Königszelten und dem Berg der heiligen Zierde gesprochen wird, und wir weiter zum Antitypus am Ende gehen, haben wir eine finale Einheit von Kirche und Staat. Ein finales Gräuelbild der Verwüstung, wenn Kirche und Staat das päpstliche Mahlzeichen des Tieres erzwingen. Das Sonntagsgesetz, das schlussendlich zum Todesbefehl führt.
Ja.
Wie in Joel 3,5, dort sind Jerusalem und der Berg Zion gleichbedeutend mit Gottes Volk der Übrigen, die die Sichtung und den Todesbefehl überleben. Die 144.000 werden von den Menschenmassen und dem Papsttum belagert. Wir könnten sagen, die vom Papsttum angeführt sind, stimmt's?
Genau. Nochmals, wir können den Kernpunkt nicht wegnehmen, nämlich dass das vom Papsttum gemacht wird.
Sie sind die Speerspitze.
Ja.
Sie sind die Speerspitze. Aber jemand tut es auf ihr Geheiß, nämlich das zweite Tier aus Offenbarung. Der gefallene Protestantismus. Martin, was diese Themen betrifft, können wir eins sagen. Bald werden sich von der Welt wunderbare Ereignisse auftun. Das ist ein Zitat aus dem Review and Herald. Das Ende aller Dinge steht bevor. Die Zeit der Trübsal ist dabei, über Gottes Volk hereinzubrechen. Dann wird der Erlass verbreitet, der denen, die den Sabbat halten, verbietet, zu kaufen oder zu verkaufen und Strafe androht, sogar den Tod, wenn sie nicht den ersten Tag der Woche als Sabbat halten. Irgendwann in diesem Zeitstrahl wird die Gnadenszeit enden.
Ja.
Aber während das geschieht, wird der laute Ruf hinausgehen und die Menschen werden eingeladen, ihren Standpunkt zu beziehen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Die Gnadenszeit endet. Das Gericht wird sich setzen, aber hier steht er auf. Er sitzt nicht länger. Das Untersuchungsgericht ist vorbei und die Gnadenszeit beendet.
Dazu gehört auch, dass er sein Gewand als Mittler ablegt und sein königliches Gewand anlegt.
Richtig. Es gibt also keinen Mittler mehr für die Menschheit. Gottes Volk ist versiegelt und die Gnadenszeit ist vorbei.
Und versiegelt bedeutet?
So in der Wahrheit gefestigt, dass man nicht wegbewegt werden kann.
Ja.
Beschützt von den heiligen Engeln.
Amen.
Denn Gott wird uns nie verlassen oder aufgeben. Wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Wenn also die Gnadenzeit endet, hat man eine Zeit der Drangsal oder Trübsal.
Und die Plagen werden fallen.
Ja, die Plagen werden fallen. Und das wird die Nation noch weiter entzünden. Und dass wir sie dazu führen, den Todesbefehl umsetzen zu wollen. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich dem Buch eingeschrieben findet. Dann findet die Wiederkunft Christi statt.
Ja, es wird also eine Zeit der Drangsal sein. Eine Zeit der Angst in Jakob, in der man mit Gott ringen muss.
Denn alles ist gegen einen.
Alles. Und dann, nun, ich möchte das hier wiederholen. Man sollte vor dieser Zeit bereit werden. Man sollte gründlich in sich gehen und alles bereuen. Tue Buße vor dieser Zeit.
Dann ist keine Zeit mehr, um an den Ufern des Roten Meeres zu jammern und zu lamentieren. Man muss darauf vertrauen, dass Gott den Weg öffnen wird.
Amen.
Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit, in der der Nordkönig die übrigen belagert, was zum Todesbefehl führt, erhebt sich Michael und wir haben das Ende der Gnadenszeit. Sehen wir uns die Zeit damals an, als die Gnadenszeit für die jüdische Nation in 34 nach Christus endete, sah Stephanus Jesus zur Rechten Gottes stehen. Das war eine Art Beschreibung, wie er am Ende stehen wird. Das, was mit Jerusalem geschah, wird mit der Welt geschehen. Und Jesus wird aufgestanden sein. Am Anfang des Gerichts im Jahr 1844 setzte das Gericht sich und die Bücher wurden geöffnet. Wenn also die Gnadenszeit am Ende der Welt endet, wird Michael, also Jesus, sich erheben, so Daniel 2, Vers 1. Die Gnadenszeit ist beendet. Das Gericht hat sein Werk getan. Und du bist entweder auf der einen oder der anderen Seite.
Ja, und man muss seine Wahl zuvor treffen.
Ja, das muss man vorher tun. Und dann hat man die Zeit der Drangsal oder Trübsal, wie es noch keine gab, und zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Das ist eine Verheißung. Was geschah damals? Die Drangsal von Matthäus 24, Vers 21 sind die 1260 Jahre und sie ist diese lange Zeitspanne, die sich über das ganze Mittelalter erstreckte. Was noch kommt? Die Zeit der Drangsal in Daniel 12, Vers 1 ist hinsichtlich ihrer Intensität die größte und während dieser Zeit der Drangsal werden die sieben letzten Plagen fallen. Und dann wird Gottes Volk gerettet werden, wenn sie also das Schwert erheben, um den Todesbefehl umzusetzen.
Ja, den Todesbefehl.
Greift Gott ein.
Ja.
Genau wie der Pharao mit seiner Armee kam, um das Schwert zu bringen, ging ein Todesbefehl aus und sie alle starben.
Amen.
Die Rettung von Gottes Volk geschieht bei der Wiederkunft von Jesus während der siebten Plage. Und das, Martin, ist eine Zusammenfassung der Ereignisse, die kommen werden. Und ich denke und ich glaube, dass auch du denkst, dass wir uns an der Schwelle dazu befinden.
Ich denke das auch. Besonders mit den Dingen, die sich überall ereignen.
Ganz egal, ob jetzt die Linke oder die Rechte dran ist, wird die Prophetie sich erfüllen.
Dankeschön. Amen.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir prophetische Einsicht durch dein heiliges Wort haben, das uns in der Zeit, die vor uns liegt, erhalten soll. Damit wir, wenn diese Dinge geschehen, nicht entmutigt sind, sondern an den Verheißungen festhalten, die in dir Ja und Amen sind. In Jesu Namen. Amen.
Amen.